Ihr könnt euch nicht vorstellen, was meine Eltern durchgemacht haben. Hart hat man sie angegangen. Ihr lebt in Sünde. Deswegen habt ihr ein behindertes Kind. Ihr müsst das gerade biegen. Ihr müsst Opfer bringen. Als ich dann größer wurde, konnte ich natürlich nicht arbeiten gehen. Eine Frau gab es natürlich auch nicht für mich. Da hat man mich täglich draußen auf die Straße gebracht und mich an ein Tempeltor gesetzt, damit ich um Almosen betteln kann. Das Tor hieß die schöne Pforte. Ein Hohn in meinen Augen. Das war nicht schön, da unten zu sitzen, die Leute von unten zu sehen und die Hand aufzuhalten. Aber wenigstens war Betrieb an dieser Stelle. Leute kamen und gingen, Pilger kamen in den Tempel. Und so konnte ich wenigstens etwas zum Lebensunterhalt beitragen. Eines Tages, es muss so kurz nach meinem 40. Geburtstag gewesen sein, hörte ich die Leute reden. Ein Wanderprediger sei unterwegs. Der hätte Heilungskräfte. Er hätte einen Blinden sehend gemacht. Er hätte einen Aussätzigen geheilt und sogar ein Mädchen, was schon für tot erklärt worden war, wieder auferweckt. Boah, wenn der mal hier durchkommt, mit dem muss ich reden. So schoss es mir durch den Kopf. Und dann kam er nach Jerusalem. Aber er hat einen anderen Weg genommen. Er kam gar nicht bei mir vorbei. Ich habe gerufen. Ich hörte ja, dass die Leute über ihn reden und dass er kommt. Ich habe gerufen, ich habe gebettelt, nimmt mich doch einer mit und bringt mich zu diesem Jesus. Aber keiner hat mich beachtet. Und so kam ich in eine große Lebenskrise. Meine Hoffnung war erstmal dahin. Der Wanderprediger kam übrigens nochmal nach Jerusalem und dann haben sie ihn umgebracht. Keine Ahnung warum, aber ja, das kreuzige ihn, was die Leute gerufen haben, hält mir heute noch in den Ohren und macht mir Gänsehaut. Ja, so ging lange Zeit ins Land, bis eines Tages wieder eine merkwürdige Begegnung bei mir stattfand. Es war am Nachmittag und viele Leute strömten zum Tempel, weil Gebetszeit war. Da fielen mir zwei Männer auf, die sahen nach nicht viel aus. Aber ich habe gedacht, Hand aufhalten geht immer. Und so bettelte ich und da bauten die sich vor mir auf, guckten mich an und der eine sagt, Silber und Gold habe ich nicht. Ich denke, das ist doch eine Frechheit. Kein Mensch geht in den Tempel ohne Geld. Da guckt er mich weiter fest an. Das war schon was Besonderes, weil eigentlich hat mich kein Mensch sehen wollen. Die haben mir alle nur was zugesteckt und haben zugesehen, dass sie weiterkamen. Der guckt mich fest an und sagt, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus von Nazareth sei geheilt. Und im gleichen Moment greift er mich bei der Hand. Hat noch nie einer gemacht. Die trauten sich ja alle nicht, mich anzufassen. Könnte ja ansteckend sein. Zieht mich hoch. Ich weiß nicht, wie mir geschah. Meine Beine, meine Füße plötzlich, die fühlten sich so fest an. Und dann stand ich. Und ich gehe einen Schritt. Und es geht. Und ich, wow, was für eine Perspektive. Und dann fing ich an zu springen und mich zu freuen und zu jubeln und diesen Gott zu loben und diesen Jesus, die so eine Kraft an mir bewiesen haben. Und dann konnte ich zum ersten Mal in meinem Leben mit diesen beiden, die hießen übrigens Petrus und Johannes, in den Tempel hineingehen. Hatte ich ja noch nie gesehen. Rein in den Tempel. Ich als am Hüpfen und Springen. Und die Leute so, boah, das ist doch der Bettler von da draußen. Und dann fing der Petrus an und hat den Leuten die ganze Sache erklärt.
Danke, wir versuchen zu. Also nochmal von vorne. Headset hat sich verabschiedet. Ich lasse jetzt, was ich sagen wollte, sage ich jetzt nicht. Ja, wir sind in der Apostelgeschichte. Wir sind angekommen, hoffentlich, in der Apostelgeschichte jetzt. Und ja, ihr habt die Geschichte so ein bisschen mitbekommen. Und ich habe versucht, das ganze Kapitel irgendwie zusammenzukriegen. Und ich hoffe, es ist halt mir halbwegs gelungen. Ich habe 4 Punkte heute Morgen, die ich mit euch durchgehen möchte. Und dann schauen wir mal. Überschreiben möchte ich das Ganze mit sei mutig und steh auf. Das gilt einmal für den Gelebten hier in der Apostelgeschichte, gilt aber genauso für uns. Und vielen Dank nochmal für Isabel für dieses schöne, gute Einführung in die ganze Apostelgeschichte, beziehungsweise in das Kapitel hier. War sehr eindrücklich, vielen Dank. Ich möchte anknüpfen an Apostelgeschichte 2 vom letzten Sonntag. Iris hat da gepredigt. Und eines dieser Kernsätze, wenn ich das richtig verstanden habe und noch im Ohr war, ist, Jesus möchte mehr geben. Jesus möchte mehr geben. Und möchte ich fragen heute Morgen, und ich frage dich heute Morgen, warum bist du heute Morgen hier? Mit welcher Erwartung bist du gekommen? Mit welcher Erwartung bist du in diesem Gottesdienst? Das noch im Ohr zu haben, Jesus möchte mehr geben. Und heute diese Herausforderung, sei mutig und steh auf. Ich habe 4 Punkte oder 4 Überschriften. Die Kraftquelle, die den Unterschied ausmacht. Gute Gewohnheiten für die Entwicklung deines Lebens und das Leben anderer Menschen. Entscheidungen prägen dein Leben. Und Gottes Reich geschieht in Raum und Zeit. Und ich habe mir was einfallen lassen. Jetzt muss ich wieder ein bisschen gucken. Mit dem Headset hier, das nicht funktioniert. Ich habe was mitgebracht. Und zwar möchte ich hier an dieser Stelle einen Punkt setzen. Und zwar einen Stopppunkt. Manchmal muss man sich an Stellen ja entscheiden. Und ich habe was ganz Klasse da gefunden. Und ich zeige euch das mal. Einfach um bewusst zu machen, jetzt ist ein Stoppschild da. Ja, jetzt ist rum. Und Ich habe eine repräsentative Umfrage gemacht und 100% der Leute haben gesagt, das klingt überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie die drauf kommen. Ich fand das richtig klasse und deshalb möchte ich es ein bisschen anders einleiten heute. Aber einfach nochmal bewusst zu werden, du kommst jetzt aus dem Alltag, du kommst aus der Situation zu Hause raus. Ich weiß nicht, was bei dir zu Hause heute war, was die Kinder alle so angestellt haben heute Morgen. Ich weiß nicht, was auf der Autofahrt passiert ist. Möchte einfach, dass du so ein bisschen zur Ruhe kommst. Jetzt einfach mal, atme einfach mal tief durch und komm einfach mal zur Ruhe. Und ich möchte heute, dass auch Entscheidungen getroffen werden. Einmal Entscheidung, dass du eine Entscheidung triffst für dich. Vielleicht an einem Punkt, wo du in deinem Leben stehst, wo es weitergehen kann. Oder wo du weißt, das schiebe ich lange vor mir raus, ich brauche eine Entscheidung an dieser Stelle. Und da möchte ich dich nachher herausfordern und möchte auch für dich beten. Und der andere Punkt ist der, dass hier von Heilung konkret die Rede ist. Da gehe ich nachher noch kurz drauf ein. Und ich möchte heute Morgen auch für Heilung beten. Weil ich das wichtig finde, dass wir nicht nur über die Texte reden. Und ich habe tolle Kommentare gelesen, könnte ich ganz viel zu sagen. Aber ich möchte, dass wir das praktizieren und nicht einfach sagen, okay, wir nehmen das einfach so hin. Ja, manchmal beten wir und es passieren Dinge, manchmal beten keine und manchmal ist die Sache vorbei und wir heulen zusammen, ja. Aber trotzdem möchte ich beten, weil ich glaube einfach, dass Gott einreift. Und deshalb lade ich dich ein, ganz kleinen Moment, atme einfach mal durch, komm zur Ruhe, komm an in diesem Gottesdienst, dann gehen wir gemeinsam weiter. Die Apostelgeschichte ist eingebettet in einen Kontext. Und diesem Kontext geht voraus, dass Jesus auf dieser Erde war und dass er viele Dinge getan hat. Und wir lesen das in Johannes 20. Ich möchte da noch mal ein bisschen zurückgehen. Johannes 20, Vers 30. Da tat Jesus in der Gegenwart seiner Jünger noch viele andere Wunder, durch die er seine Macht bewies, die aber nicht in diesem Buch aufgezeichnet sind. Also Jesus tat in der Gegenwart seiner Jünger Wunder und andere Übersetzung sagt an dieser Stelle vor den Augen seiner Jünger. Also die Jünger waren Augenzeugen. Und das ist nicht nur ab und zu mal passiert, sondern des Öfteren. Und dann heißt es weiter, was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Also das geschieht jetzt nicht nur darum, dass es den Leuten ein bisschen besser geht oder richtig gut geht, wie in der Apostelgeschichte, sondern es ist auch ein Zeichen dafür, dass das Reich Gottes angebrochen ist und dass Jesus diese Macht hat, das wirklich zu tun. Er nimmt dann nochmal Bezug in Kapitel 21, Vers 25, auch im Johannesevangelium. Es gäbe noch vieles andere zu berichten, was Jesus getan hat. Wenn alles einzeln aufgeschrieben würde, ich glaube, die Welt wäre zu klein, um all die Bücher zu fassen, die man dann schreiben müsste. Und das Faszinierende an dieser Stelle ist, dass es hier weitergeht. Es heißt hier, dass Jesus viele Dinge getan hat und viele Wunder getan hat, Menschen geheilt hat. Und jetzt ist Jesus weg, von dieser Erde zumindest sichtbar. Ja, und trotzdem geschehen diese Wunder weiter. Trotzdem ist dieser Fokus noch da, es geht weiter. Und das ist das, die Verheißung, die Jesus gegeben hat. Apostelgeschichte 1,8, ich glaube, ich habe letztes Jahr darüber gepredigt. Ja, ihr werdet Kraft empfangen und werdet meine Zeugen sein. Und das klingt heute im Deutschen so ein bisschen ja, auch manchmal nicht so ganz einfach, wenn du so Zeuge bist bei Gericht, ne, und bei, das ist schon mal nicht so einfach, aber das ist noch sehr einfach. Hier steht ein Wort, das ist, das heißt Märtyrius, also Märtyrer. Zeuge ist auch ein Märtyrer. Und wir sind herausgefordert und auch die Jünger damals, auch in diesem Anschluss daran, ja, das weiterzugeben und weiter da drin zu leben. Und ich werde gleich nochmal einen Punkt dazu sagen, in einem nächsten Punkt. Aber das ist hier mir wichtig einfach. Ja, ihr werdet Kraft empfangen und werdet meine Zeugen sein. Und wir haben viele andere Stellen, wo es sagt, das wird euch folgen. Und wir verlieren das oft in unserem Alltag, dass wir nicht mehr darin leben, sondern wir werden vom Alltag wieder eingeholt. Aber dieses Kraftempfangen, das ist nicht eine einmalige Sache. Ja, wir wünschen uns das so gerne. Und ich habe mal eine Erfahrung gemacht. Ja, und ich bin 20, 30, 40 Jahre Christ, ja. Oder ich habe da meine Heilung erlebt oder irgendwas. Ja, das ist schön und gut. Aber trägt mich das durch? Wir müssen lernen, einfach in dieser Erfahrung auch zu leben dann und dran zu bleiben. Und es hat nicht nur mit Heilung zu tun, sondern auch mit Verkündigung. Und wenn wir jetzt hier in diesen Text reinschauen, Petrus wird da sehr deutlich. Ja, er setzt bewusst dieses Zeichen, warum und wieso und weshalb, ich kann es dir nicht sagen, warum er gerade den ausgesucht hat. Ja, sind ja schon ein paar Mal dran vorbeigegangen, die Leute. Ja, aber er setzt hier bewusst ein Zeichen. Und er nutzt das anschließend nicht nur und sagt, naja, Jesus ist lieb und nett und er heilt Leute und Menschen, ja, sondern er benutzt das als Doppelpunkt für seine Verkündigung. Und da ist er schon sehr deutlich. Wenn wir jetzt in dieses Kapitel einfach mal reingucken, Vers 12 sagt er, da nahm Petrus die Gelegenheit wahr, wandte sich an die Menge und sagte, ihr Leute von Israel, warum seid ihr so überrascht, dass dieser Mann auf einmal gehen kann? Warum staunt ihr uns an, als wären, hätten wir das mit unserer Kraft und unserer Frömmigkeit zustande gebracht? Nein, der Gott unserer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, der hat auf diese Weise die Macht und die Herrlichkeit sichtbar werden lassen, die er seinen Diener Jesus verliehen hat. Vers 16. Und jetzt ist der Mann, den ihr hier seht und den ihr alle kennt, durch sein Vertrauen auf den Namen Jesu und durch die Macht dieses Namens von seiner Lähmung geheilt worden. Der Glaube, den Jesus in ihm geweckt hat, hat ihn vollständig gesund gemacht. Das könnt ihr alle bezeugen. Er geht also sehr klar in diese Verkündigung rein und sagt, das ist, bin nicht ich. Ja, das ist nicht Johannes gewesen oder weil wir so clever sind, weil wir so fromm sind, ja, und so viel beten, sondern einfach, ja, weil es die Kraft Gottes ist. Weil Gott ist, der hier handelt. Und er setzt noch einen drauf, und das fand ich interessant, Vers 19. Kehrt jetzt also um und wendet euch ihm, dem Herrn, zu, damit er die Schuld auslöscht, die ihr durch eure Verfehlungen auf ihn, die ihr durch eure Verfehlungen auf euch geladen habt. Also er sagt jetzt an dieser Stelle nicht nur, naja, alles gut und nett, ja, und auch das ist die Kraft Gottes, ja, und das Reich Gottes ist angebrochen, sondern er sagt an dieser Stelle auch, das hat was mit dir zu tun, du musst umkehren von deinem Weg. Sehr deutlich. Im nächsten Kapitel werden wir dann lesen, dass das manchen auch nicht gefallen hat. Aber Petrus ist sich dieser Kraftquelle bewusst und benutzt diese Kraftquelle. Gerade in heutiger Zeit gibt es ja auch viele Heiler und die bieten so ihre Sachen an. Mit dem einen oder habe ich mich schon mal beschäftigt und es wird da wirklich viel angeboten. Hochinteressant. Und wenn du dann den Menschen erzählst, Jesus kann das auch und Jesus heilt auch und erzählst vom Jesus der Bibel, dann sagen sie, ja, das ist mir zu mystisch. Ja, aber wenn du denkst, auf was die sich manchmal einlassen, denke ich auch, Mensch Leute, ja, wäre schön, wenn ihr eure Sinne manchmal beisammen hättet. Aber weißt du, das kann auch sehr entspannend sein. Und für mich ist das sehr entspannend, für andere Menschen zu beten, weil es kommt nicht von mir. Und ich muss nichts beweisen. Ja, und wenn du dir diese Heiler manchmal anguckst, ja, die müssen immer wieder irgendwelche Rituale machen und tun, dass sie selber wieder Kraft haben, damit sie Kraft weitergeben können. Ja, ich weiß von vornherein, ich habe gar keine Kraft, die ich weitergeben kann. Ja, aber was ich machen kann, ich kann diese Verbindung herstellen. Und ich kann aus dieser Kraft leben und ich kann ein Kanal sein für diese Kraft, die handeln möchte und auch handeln kann. In Verbindung treten mit dem Schöpfer und mit der Kraftquelle, die es tun kann. Die Kraftquelle, die den Unterschied ausmacht. Und hier merke ich einfach, dass hier ein Unterschied da ist. Und das wird in unseren Kirchen ja oftmals auch gar nicht so betont. Aber sie ist einfach da. Und das ist eine Kraftquelle, die den Unterschied macht. Und ich habe nicht auf alles eine Antwort. Und ich verstehe manche Sachen nicht. Und manchmal lache ich und freue ich mich mit Leuten und manchmal heule ich. Ja. Aber ich weiß einfach, Gott ist da und Gott handelt. Gute Gewohnheiten für die Entwicklung deines Lebens und das Leben anderer Menschen. Was hat das damit zu tun? Ich habe vorhin gesagt, Apostelgeschichte 1,8, ihr werdet Kraft empfangen. Ja. Und dann kommt noch etwas dazu, nämlich gute Gewohnheiten, feste Zeiten da, wo du Gott begegnen kannst. Es ist ein Lernprozess, ständig da drin zu leben. Und dann einfach auch diesen Mut zu fassen und das zu praktizieren. Und diese Kraft zu empfangen und diese Kraft zu halten, ein Stück weit, da dran zu bleiben. Wenn wir hier Apostelgeschichte 3 lesen, heißt es, eines Tages geschah Folgendes. Gegen 3 Uhr zur Zeit des Nachmittagsgebets gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Das ist interessant. Weißt du, sie haben ihre Beziehung zu Gott gepflegt. Wie auch immer das aussehen mag. Aber sie haben ihre Beziehung gepflegt und sind täglich zum Tempel gegangen. Ja, heute, wir müssen nicht immer nach Jerusalem pilgern. Ja, aber ich möchte dich fragen, wo hast du deine Kraftquelle? Wo hast du den Punkt, den Ort in deinem Leben, wo du sagst, da komme ich zur Ruhe. Da kann ich runterfahren, da verbinde ich mich mit dieser Kraftquelle. Da passiert etwas. An dieser Stelle kann ich meinen Kompass ausrichten. An dieser Stelle bekomme ich Orientierung in meinem Leben. Ich habe jetzt ein Buch gefunden, hochinteressant. Bin nur drauf gekommen, weil eine Bekannte das Vorwort dafür geschrieben hat. Es gibt in der Geschäftswelt, kommt aus den Staaten, ist aber in Deutschland auch inzwischen verbreitet, heißt Miracle Morning. Also Wunder am Morgen. Ja, da sind Geschäftsleute, die stehen morgens früher auf, um Zeit für sich zu haben. Sie machen eine kleine Sporteinheit, dann lesen sie was Erbauliches, manche meditieren noch, denken über den Tag nach, organisieren diesen Tag, um dann bewusst in diesen Tag hineinzugehen, um sich um ihr Geschäft zu kümmern etc. Und wenn die Kinder dann aufwachen und fertig gemacht werden für die Schule oder für den Kindergarten, was auch immer, ja, dann haben die den größten Teil ihres Tages schon bewältigt. Weil sie schon 1 Stunde, 2 Stunden, je nachdem, manche sind ganz heiß, 3 Stunden da morgens mitgebracht haben, sich auszurichten auf diesen Tag. Dinge zu durchdenken. Und kannst du dir vorstellen, dass die anders in den Tag gehen, als jemand, der morgens aufsteht und weiß, er ist heute mit einem verkehrten Fuß aufgestanden, ja, schlappt an seinen Schlappen vorbei, ja, kriegt von seiner Frau später auch noch ein Brandopfer serviert anstatt ein Toastbrot. Ja, kannst du dir vorstellen, dass der anders in den Tag reingeht? Fokussierter in diesem Tag ist. Dass er weiß, was funktioniert in meinem Leben. Und Und ich möchte dich heute Morgen mal ganz bewusst fragen, bist du schon so weit in deinem Glauben, dass du bestimmte Dinge nicht mehr für nötig hältst? Dein Glaube lebt von deiner Beziehung zu Jesus. Es geht hier nicht um Prinzipien, es geht nicht um stille Zeit, es geht nicht um irgendwas anders. Das kann bei dir ganz anders aussehen, aber woher bekommst du deine Kraft? Wie sieht das bei dir aus? Wo pflegst du deine Beziehung mit Jesus? Und das geht jetzt nicht um irgendeine Form oder irgendeine Zeit. Aber die Menschen in der Welt haben erkannt, dass es wichtig ist, einen Kompass zu haben, um sich auszurichten auf den Tag. Und die Frage ist, was für einen Kompass habe ich? Wo richte ich mich aus? Wie nehme ich mir Zeit dafür? Das kann morgens sein, das kann mittags sein, ist egal, aber wo hast du? Vielleicht sagst du vom Job her, das geht einfach nicht. Ja, aber wo nimmst du in der Woche Zeit, wo du sagst, okay, dann nehme ich mir einen halben Tag Zeit oder wie auch immer, wie du das sortierst in deinem Leben und wie du gestrickt bist. Ja, aber wichtig ist, dass du eine Beziehung mit Jesus pflegst. Ich habe ja eine Zeit lang so Jüngerschaftsprogramme gemacht und das ist interessant so. Wir haben so in den paar Jahren, wo ich dabei war, so 2000 Gruppenleiter ausgebildet und da begleitet an der Stelle. Und interessant fand ich immer, wenn Pastoren dabei waren. Weil die mussten jetzt ja manchmal auch in dem Programm mit teilnehmen oder haben es dann gemacht, weil sie gerne wissen wollten, was machen meine Schäfchen denn jetzt an der Stelle? Ja, haben jetzt von Jüngerschaft gehört, von Nachfolge und ja. Und hochinteressant fand ich dann, wenn dann eine Korrektur fällig war. Ja, oder wenn man sagen, nicht Korrektur ist jetzt falsch ausgedrückt, aber einfach eine Hilfestellung gegeben hat an der einen oder anderen Stelle. Und diese Hilfestellung dann für diesen Pastor richtig gut und hilfreich gewesen wäre, dann hättest du mal einen geistlichen Menschen erleben können, der unter die Decke geht. Und das ist nicht nur einmal passiert, sondern des Öfteren. Und was soll ich mich jetzt mit dem Bibeltext beschäftigen? Ja, ich habe Theologie studiert und mit Jüngerschaft, so einfachen Sachen, da setze ich mich ja nicht mehr auseinander. Ne, wichtig wäre ja so diese anderen Dinge. Ne, die groben Linien der Theologie, das ist wichtig. Aber die entscheidenden Sachen geschehen in unserem Leben, nicht in irgendeiner Theologie, habe ich festgestellt. Aber gut, es gab auch andere darunter, ja, aber das war oft so ein Knackpunkt dann an der Stelle, wenn ich da Pastoren mit drin hatte, wo ich merkte, das hat oft öfters gehakt. Einer meiner Mentoren, und der mich in die ganze Sache mit reingenommen hat, Professor, 2 Doktortitel in der Theologie, und hat diesen Kurs kennengelernt von dem, der den Kurs entwickelt hat und war einer bei der Ersten, die diesen Kurs auch leben, dann einfach gezeigt bekommen haben. Und er hat dann auch die Hausaufgabe gehabt. Das ist ein ganz altes Ding, altmodisch längst überholt. Ne? Aber du musst dann Bibelverse auswendig lernen und Hausaufgaben machen. Und die Hausaufgaben werden auch noch überprüft. Ne? Ganz schlimm. Ja, und für Pastoren schon mal gar nichts. Und schon für einen Theologen mit Professor und 2 Doktortiteln auch nichts. Und er liegt in seinem Bett. Und Gott erinnert ihn dran und sagt, wer bist du eigentlich? Und der Mann ist so demütig, der lag schon im Bett und steht auf, setzt sich an den Tisch und macht seine Hausaufgaben für den nächsten Tag. Das ist für mich ein Vorbild. Ich habe die Woche einen Satz gelesen. Der heißt, deine Seele ist wichtiger als deine Fassade. Lass das mal sacken. Deine Seele ist wichtiger als deine Fassade. Wir schauen so auf diese äußeren Dinge. Aber manchmal sind es nicht die äußeren Dinge, die uns prägen und die uns Kraft geben, sondern es sind gerade diese Dinge, die in uns sind. Und mit Veränderung, da tun wir uns ja auch schwer, dann auch Dinge neu zu tun und zu einzustudieren und zu üben. Ja, es ist am Anfang auch ungeübt, ja. Aber Es kann hilfreich sein. Aber was haben wir alles an Argumenten, um das nicht machen zu müssen? Ich hab was im Kopf, aber das habe ich nicht gefunden. Da geht es darum, dass vor einigen Jahren Leute gefragt wurden, und das wurde dann gesammelt, so von der Entwicklung der Menschlichkeit, der Menschen auch so. Ne? Patentamt wurde an einer gefragt, ne? Und der sagte dann 1890 oder 1930, ich kann es dir jetzt nicht mehr genau sagen, jedenfalls hat er gesagt, Patentamt brauchen wir demnächst nicht mehr. Sind alle Dinge erfunden, die erfunden werden können, ja, alles fertig, ja, brauchen kein Patentamt mehr. Der von IBM, der wurde gefragt, einer von den oberen Leuten, ja, so große Computer brauchen wir gar nicht. Ja, von diesen Großrechnern brauchen wir vielleicht 10 Stück weltweit, mehr brauchen wir nicht. Ja, und noch, ich habe es leider nicht wiedergefunden, aber ich habe einen Brief gefunden aus dem Jahre 1829. Und dieser Brief wurde geschrieben am 31. Januar 1829 vom Gouverneur Martin von Buren, war Gouverneur in New York, an den Präsidenten Jackson. Und er sagt, lieber Präsident Jackson, das Kanalsystem dieses Landes wird von einer neuen Art des Transportes bedrängt, die sich in unserem Land ausbreitet, die als Eisenbahn bezeichnet wird. Die Bundesregierung muss die Kanäle auf folgenden Gründen unbedingt erhalten. Wenn die Kanalschiffe durch die Eisenbahn ersetzt werden, entsteht als Folge ernsthafte Arbeitslosigkeit. Kapitäne, Köche, Fahrer, Handwerker und Schleusenwärter wird die Lebensgrundlage entzogen. Nicht zu vergessen die vielen Bauern, die angestellt sind, Pferdefutter zu liefern. Zweitens, Bootsbauer werden leiden. Seiler und Schirmacher werden sich selbst überlassen. Drittens, Kanalschiffe sind zur Verteidigung des Landes absolut notwendig. Im Fall unerwarteter Schwierigkeiten in England wäre der Erie-Kanal der einzig sichere für allen Nachschub, der im modernen Krieg so wichtig ist. Wie Sie wohl wissen, Mr. Präsident, werden die Eisenbahnwagen von Maschinenwagen gezogen, die mit einer unglaublichen Geschwindigkeit von 15 Meilen, das sind 25 Kilometer pro Stunde, fahren. Zusätzlich gefährden sie Leib und Leben der Passagiere, röhren und schnauben durch die Landschaften, setzen die Ernte in Brand, verschrecken das Vieh, die Frauen und die Kinder. Der Allmächtige hat niemals in seinem Plan eingeschlossen, dass der Mensch mit solch einer herzbrecherischen Geschwindigkeit reisen soll. Martin von Buren, Gouverneur von New York. Also schon eine Weile her und ist auch ganz lustig. Mein nächster Punkt ist, Entscheidungen prägen dein Leben. Ja, wie oft haben sich Dinge eingeschlichen und Gewohnheiten haben sich eingeschlichen in unserem Leben und wir können da ganz gut mit leben. Und manchmal wäre es ganz gut, so einen Deut zu kriegen von rechts oder links, ja, um zu schauen, ist das eigentlich noch so richtig? Mut zu Entscheidungen. Und ja, ich bin beim nächsten Punkt eben, Entscheidungen prägen dein Leben. Wo ist es sinnvoll für dich, eine Entscheidung zu treffen für dein Leben? Petrus hat hier Entscheidungen treffen müssen. Er hat den Mann hier am Tor gesehen, Jesus ist ein paar Mal vorbeigegangen, mit Sicherheit, weil das seine Gewohnheit war. Und mich würde einfach mal interessieren, wie er das gemacht hat, dass er jetzt wusste, heute ist dieser Mann dran und heute wird der Mann geheilt. Hätte ich ja ganz gern gewusst. Ich weiß es nicht, aber er hat es einfach gewusst und er hat es gemacht. Aber er hat diese Entscheidung getroffen, ich mache das. Ja, das ist für mich sehr einfach, auf der Straße für Menschen zu beten, da wo ich bin. Das ist ganz einfach. Aber stell dir vor, der Nachbar ist krank. Und du hast so den Eindruck, so zum Nachbarn zu gehen und für den zu beten, dass er krank ist. Was? Was, dass er? Achso, dass er gesund wird, ja, genau. Aber jedenfalls, dass du zumindest einmal, dass du für den beten sollst überhaupt, ne? ich bin nicht immer so mutig und so, ne? Und dann merke ich einfach, ne, wie das in dir rumort und welche Arbeiten alle wichtig sind, viel wichtiger sind, als darüber zu gehen. Na, und dann hast du es alle erledigt, es gibt nichts mehr, wo du sagen musst, nichts mehr, dann sagst du, okay, jetzt Butter bei der Fische, jetzt musst du ja mal, ne? Und dann gehst du rüber und stellst dich an die Tür und dann belegst du mal und dann drückst du Daumen auf die Klingel. Ja, und dann schluckst du erstmal tief und sagst, Mensch, hoffentlich haben die nichts gehört. Es war krank, aber hoffentlich ist er nicht zu Hause. Ja, das ist ein Prozess, der in dir abläuft. Ist bei mir schon ein paar Jahre her jetzt, wo ich das erlebt habe, aber das ist ein Prozess, der in dir abläuft. Ja, das machst du nicht so einfach easy going. Ja? Aber Petrus hat hier eine Entscheidung getroffen, ich bete für Heilung und im Namen Jesu soll er aufstehen. Er hat hier eine klare Ansage gemacht. Ja? Er hat gesagt, hört mal zu, wenn ihr euer Leben nicht ändert, ihr müsst umkehren. Ja, ihr müsst Buße tun. Das heißt umkehren, Buße tun. Ja. Buße heißt eigentlich, ja, dass ich meine Schuld bekenne, dass ich umkehre von meinem alten Weg, dass ich Schuld bekenne, dass ich Schuld wieder gut mache und dann ein neuer Weg mit Jesus. Damit kann ich mir Buße ganz gut merken. Ja, aber das, darum geht es. Es geht nicht darum, dass ich jetzt sage, naja, sondern es geht auch um Veränderung in meinem Leben. Und Petrus ruft hier dazu auf. Er hat ja nun dieses Beispiel von dem Mann und er wird den ja nicht los und er hüpft irgendwie rum und ist so glücklich, was Gott an ihm getan hat. Ja, und die Leute werden alle darauf aufmerksam. Und das ist ja nicht, wo du jetzt sagen kannst, naja, der wurde gekauft, damit die da mal ein Wunder haben. Der hat da 40 Jahre lang gesessen. Ja, da wussten alle, das hat er nicht so gemacht, damit er nach dem 41. Jahr mal aufstehen kann und sagen kann, hallo, hier ist ein Wunder. Ja, ganz was anderes. Er hat sich da herausfordern lassen. Und ja, vielleicht ist ein Punkt in deinem Leben, wo du sagst, Mensch, das ist dran, das muss ich jetzt tun oder sollte ich tun, um einfach da an dieser Stelle weiterzukommen. Und möchte das nicht so pauschal halten, dass du da sagst, naja, ich müsste Jesus eigentlich mehr nachfolgen, sondern ich möchte, dass du heute Morgen eine Entscheidung triffst und dass du dann auch aufstehst hier und sagst, ja, ich stehe dazu. Und also ich bekomme keine Prämie da, wie viele Leute aufstehen oder nicht aufstehen. Also ich kriege keine Prämie hier. Oder müssen wir nochmal neu verhandeln? Nee, es geht um eine Sache zwischen dir und zwischen Gott. Ja, und wo stehst du an dieser Stelle? Und wo sagst du vielleicht an dieser Stelle, ich würde weiterkommen, wenn ich mich jetzt wirklich entscheiden würde, da an dieser Stelle weiterzugehen? Vielleicht ist es im persönlichen Leben, in deinem beruflichen Leben. Dann lade ich dich ein einfach. Oder du weißt genau, da ist ein Punkt da, da muss ich umkehren. Ja, da habe ich Sachen aufgeschoben, habe mich vielleicht auf Sachen eingelassen, die waren nicht gut. Da muss ich umkehren an dieser Stelle. Hier muss ich einen Schritt im Glauben tun. Dann lade ich dich einfach ein, dann aufzustehen. Vielleicht bist du heute Morgen hier und kennst Jesus noch gar nicht. Das kann natürlich auch sein. Ja, dann lade ich dich einfach ein. Du weißt gar nicht, wer ist dieser Jesus überhaupt? Ja, dann lade ich ein einfach und sprich einfach an deinem Platz. Dafür musst du da noch nicht aufstehen. Ja, aber sprich einfach an deinem Platz im Gebet und sag, Gott, ich weiß gar nicht, ob es dich gibt. Aber wenn es dich gibt, dann offenbare dich so, dass ich es verstehen kann. Und ich weiß, es ist ein lebendiger Gott und ich muss da nicht schieben oder drücken. Ja, oder du sagst, meine persönliche Beziehung zu Jesus, die ist noch nicht so fest. Ja, ich habe das noch nicht festgemacht irgendwie mit Jesus. Auch dann lade ich dich ein, dass du einfach erkannt hast, ja, dass Gott dich liebt, ja, aber dass da diese Brücke ist zwischen dir und diese Schlucht ist zwischen dir und Gott, ja, und dass du einfach Vergebung brauchst, dass du dich ganz bewusst für Jesus entscheiden musst, dann lade ich dich auch ein, das an deinem Platz einfach still zu tun. Und such dir jemanden anschließend, mit dem du nachher reden kannst. Aber jetzt geht es darum, dass du einfach, ja, wo Gott dich angesprochen hat, wenn er dich angesprochen hat heute Morgen, dass du einfach sagst, ja, da ist ein Punkt in meinem Leben, da komme ich nicht weiter oder da muss ich jetzt eine Entscheidung treffen, dann oder da muss ich umkehren oder da muss ich einen Schritt im Glauben tun. Weißt du, Gott möchte und kann die Welt durch dich berühren und er kann das auch ohne dich tun, aber in der Regel tut das gern mit Menschen. Deshalb lade ich dich ein, sei mutig, steh auf, trete mutig für das Reich Gottes ein und ja, lass uns einen kleinen Moment nehmen einfach. Und wenn du den Eindruck jetzt hast, dass Gott dich ruft heute Morgen und irgendwas da ist, dann lade ich dich einfach ein, aufzustehen. Sei mutig und steh auf. Die Kraftquelle, die den Unterschied macht, gute Gewohnheiten für die Entwicklung deines Lebens und das Leben anderer Menschen, Entscheidungen prägen dein Leben. Gottes Reich geschieht in Raum und Zeit. Ihr dürft euch gerne wieder setzen da. Ich wollte ich weiß gar nicht, seid ihr jetzt aufgestanden wegen des Liedes oder weil ihr aufstehen wolltet? Wegen des Liedes, ja, das ist okay, genau. Ich wollte da nur keinen übersehen. Alles gut. Ja, in diesem Text geht es ja auch um Heilung. Und ich habe verschiedene Kommentare zu dem Text auch gelesen. Und die kümmern sich dann darum und sind sehr schnell beim Thema Diakonie. Versorgung der Kranken damals, das war auch nicht so einfach. Und da war das im Judentum schon sehr weit fortgeschritten, dass sie sich um die Leute gekümmert haben. Und das ist wichtig und ich bin dankbar für alle, die diesen Dienst tun. Aber hier geht es noch einen Schritt weiter, hier geht es wirklich um Heilung. Und wenn ich an die Erweckungsgeschichten lese, ich habe ein Buch irgendwo, aber ich weiß nicht, wo ich es gelassen habe, ja, da ist von Krankenhäusern in Anführungsstrichen die Rede. Das waren keine Krankenhäuser, das waren Bethäuser in der Erweckungszeit. Da haben die Häuser gemietet und da haben sie die Kranken hingebracht. Und dann haben die für die Kranken in den Häusern gebetet. Ohne Arzt, ohne. Ja. Die haben einfach, die Kranken wurden in diese Häuser gebracht und dann wurde für die Kranken nur gebetet. Und ich will mich dieses Auftrags nicht entziehen. Ich finde das, es steht hier. Ja, und deshalb möchte ich das auch wirklich wahrnehmen. Wir können da viel drüber diskutieren. Wer nachher eine Frage hat, der darf gerne auch nochmal auf mich zukommen. Aber ich möchte diese Zeit jetzt nutzen, auch diesen Raum geben einfach, wenn das da ist, auch für Kranke zu beten. Wenn jemand da ist, der krank ist und sagt, ich möchte gern, dass für mich gebetet wird. Ich möchte das jetzt nicht in diesen Gottesdienst packen, weil sonst zieht dieses Elend lange hin. Aber ich möchte von hier vorne für euch beten. Und wer nachher möchte, da haben wir gern noch Zeit für euch. Nochmal einzeln auch gerne für euch zu beten, für euch da zu sein. Und so frage ich dich einfach, bist du krank an einer Stelle, hast du Krankheit, dann möchtest du, dass dafür gebetet wird, ja, dann bitte ich dich jetzt einfach aufzustehen, damit ich und wir für dich, für euch beten können. Und die anderen, die jetzt da sind, möchte ich bitten, dass sie mitbeten und dass sie eure Hände ausstreckt zu denen, die jetzt stehen. Dass ihr einfach eure Hände ausstreckt und dass ihr für sie einfach betet, dass wir uns eins machen hier an der Stelle und dass wir jetzt gemeinsam beten. Jesus, wir kommen zu dir. Und du sagst in deinem Wort, Herr, dass in keinem anderen das Heil ist, als in dir. Und dass in keinem anderen Namen Befreiung ist und dass in keinem anderen Namen Heilung ist. Und Jesus, das nehmen wir heute Morgen in Anspruch und sagen, du bist der König, du bist der Herr, du bist derjenige, der regiert für der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Herr, wenn uns der Glaube fehlt, im Moment bitte ich dich einfach, Herr, dass du uns diesen Glauben gibst, dass du uns diesen Glauben schenkst. Und du siehst jeden Einzelnen, der hier steht und der seine Not hat, Herr Jesus. Und ich bitte dich, Jesus, dass du kommst, dass du jetzt durch diese Reihen gehst. Jesus, dass du selbst die Hände auflegst und dass du es bist, der jedem Einzelnen jetzt begegnet. Wir vertrauen nicht auf uns, auf unsere Frömmigkeit, sondern allein auf dich, Jesus, weil du bist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und du bist derjenige, der handelt in Raum und Zeit. Und so bitte ich dich, Jesus, komm. Tu du dein Werk. Du hast das gute Werk angefangen in uns und du wirst es vollenden. Lass deine Kraft strömen, Jesus. So gut, Jesus, wir müssen nichts tun. Wir müssen nur einfach da sein. Du bist Jesus, der handelt. Berühre du. Tu du dein Werk. Wir vertrauen darauf, Jesus, dass du dein Werk jetzt angefangen hast, dass du es weiter tun wirst und dass du jedem Einzelnen begegnest, so wie er es braucht. Und ich segne euch im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ihr dürft euch wieder setzen. Wenn du gleich hier rausgehst, möchte ich dir zurufen, sei mutig und steh auf, sei mutig und trete für das Reich Gottes ein. Gott kann die Welt durch dich berühren. Du musst nur dein Leben, da wo du gerade bist, öffnen für das Leben und für das Wirken Gottes und das einfach unterstützen. Mehr bedarf es nicht. Gott segne euch. Amen.